Jeder, der Kinder hat, kennt dieses Problem. Man ist irgendwo unterwegs mit den Kindern und sie bekommen eine Kleinigkeit, Süßigkeiten im Laden oder so. Und sie sagen nicht Danke. Und man wundert sich und hat es vielleicht als Eltern dann mit der Menschenfurcht zu tun und wirft ernste Blicke rüber, damit die Kinder verstehen, oh, ich muss jetzt Danke sagen. Und manchmal machen sie es trotzdem nicht. Da zieht man seine Kinder also dazu, Danke zu sagen. Aber sind sie dankbar? Es gibt wohl einige Situationen, in denen sie gar nicht so dankbar gewesen sind, aber sie sagen trotzdem Danke. Aber ist das in ihrem Herzen? Wer weiß das schon so richtig? Es gab eine Situation, da wurde mir das dann besonders deutlich vor einigen Jahren, da war Hannah noch etwas kleiner, bedankt sie sich mit den folgenden Worten für das Essen. Mama, danke für das Essen, das musst du nicht mehr machen. Und etwas sehr Ähnliches kann sich in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Herzen, kann dort passieren, in unserer eigenen Beziehung zu Jesus. Wir können uns dazu beschränken, Danke zu sagen, aber nicht dankbar zu sein. Wir können in einen Zustand vor Gott gelangen, in dem wir beten und ihn anbeten, aber das nicht aus unserem Herzen herauskommt, sondern das nur Worte sind. Wir können schnell erleben, wie schwach wir im Danken und im Dankbarsein über unsere Errettung werden können. Daher trägt der Titel dieser Predigt heute: Hast du heute schon Danke gesagt? Diese Predigt soll das Ziel haben, auf das Wesen wahrer Dankbarkeit über unsere eigene Errettung uns das vor Augen zu malen. Bei der letzten Predigt haben wir gesehen im Exodus, dass das Volk Gottes durch das Schilfmeer hindurchgezogen ist. Und auf der anderen Seite, bevor das passiert ist, waren sie verzweifelt. Sie waren verängstigt. Sie schrien zu Gott. Sie zweifelten über den Weg, den Gott mit ihnen ging. Sie hatten Sorge darüber, ob der Weg, den sie gegangen sind, auch wirklich der richtige Weg gewesen war. Und ihre Lage, sie schien sehr aussichtslos gewesen zu sein. Sehr hilflos waren sie den Ägyptern zum Fraß vorgeworfen. Und dennoch, und vielleicht genau aus diesem Grund heraus, bewirkte Gott eine große Rettung hindurch durch dieses Meer, um sich groß zu machen unter dem Volk. Und diese Rettung durch die Meerteilung und die Vernichtung der Ägypter bewirkt in den Israeliten, in der Art und Weise, wie sie sich verhalten Gott gegenüber, in der Art und Weise, welche Beziehung sie zu Gott haben, es bewirkt eine Veränderung. Diese Rettung, sie bleibt nicht einfach unbeantwortet vom Volk, sondern nein, sie verändern sich. Sie reagieren auf diese Rettung mit Anbetung. Sie beginnen Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen für das, was er getan hat. Und sie singen ihm Anbetungslieder. Diese Rettung hier, sie ändert für diese Menschen, die dort hindurchgegangen sind, einfach alles. Ihre Hoffnungslosigkeit verwandelt sich in wahre Hoffnung. Ihre zunächst trostlose Situation verschafft ihnen großen Trost. Ihr mangelndes Vertrauen und ihre Zuversicht ändert sich in eine große Sichtweise über Gott, in eine große Erkenntnis über Gott. Und ihre zerschlagene Traurigkeit ändert sich in Freude und ihr Unglück ändert sich in wahres Glück. Wenn ein Mensch von Gott gerettet wird, wenn ein Mensch Jesus Christus kennenlernt und Jesus ihn neu macht, ändert das einfach alles. Es ändert einfach alles. Es ändert, wer wir sind. Es ändert, was wir fühlen, was wir denken. Es ändert unsere Lebensweise, unseren Inhalt, unsere Beziehung zu Jesus Christus. Es ändert alles. Und wir wollen uns heute diesen Lobgesang Israels genauer ansehen und uns dabei die Frage stellen, wie sieht es denn aus mit unserer Rettung? Wie sieht es aus mit unserer Erlösung, mit deinem Danklied, mit deinem Leben der Anbetung, mit unserer Dankbarkeit? Und das Erste, das wir heute hier im Text sehen wollen, ist, das Volk ist dankbar für die Rettung. In den ersten 5 Versen wird das so deutlich, sie sind dankbar für das, was Gott getan hat. Sie stehen jetzt nicht mehr an dem Ufer der Verzweiflung, sondern am Ufer der Erlösung. Sie sind trockenen Fußes durch dieses Meer hindurchgezogen und sie stehen jetzt dort als Erlöste, als Gläubige. Und sie beginnen Gott dort anzubeten für die Rettung und das, was er getan hat. Und zwar nicht nur einige wenige, das machen alle. Der Text sagt hier, dass Mose und die Kinder Israels dieses Lied sangen. In Kapitel 15, Vers 1, damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn dieses Lied. Sie alle waren dabei. Nicht nur ein auserwählter Chor, nicht nur eine Lobpreisband, nicht nur einige wenige, die das besonders gut können. Das ganze Volk fängt an, anzubeten, mitzusingen, Gott groß zu machen. Und das ist hier so schön dargestellt. Sie alle gehen durch dieses Meer hindurch und sie alle beten ihn an. Ähnlich wie heute. Nicht nur ein Chor singt, er singt auch, aber nicht nur alleine. Nicht nur ein Lobpreisteam vorne steht, sondern wir alle, die wir erlöst sind, haben Grund zu singen, haben Grund anzubeten, Gott für die Rettung, die er bewirkt hat. Nicht nur einige wenige, hoffe ich, dürfen das tun, sondern wir alle gemeinsam dürfen ihn loben und preisen. Und wie schön ist das, dass wir alle das gleiche Lied singen können. Und wenn wir diese Verse lesen über das Volk Gottes, wie es ihn preist und lobt für die Rettung, die er bewirkt hat, finden wir dort gar keinen Anteil für sich selbst. Sie besingen Gott alleine dafür, was Gott getan hat und wie er es getan hat. Sie beschreiben seine Macht, seine Größe, seine Erhabenheit. Sie beschreiben, wie die gewaltige militärische Macht Ägyptens es nicht mit einem Gott aufnehmen kann, der kämpft. Und sie beschreiben nichts Eigenes innerhalb ihrer eigenen Rettung. Nichts, was sie getan haben, hätte irgendwie eine Bedeutung gehabt. Es kommt in keiner Silbe dieses Textes vor, was sie gemacht haben. Nichts. Sie haben gar nichts gemacht. Das ist alles nicht von Bedeutung. Sie haben viel gemacht. Sie haben viel gezweifelt. Sie haben viel gejammert. Sie haben viel in Frage gestellt. All das haben sie gemacht. Aber nichts, was irgendwie hilfreich gewesen wäre für eine Errettung. Sie geben in diesen Worten, die sie hier sprechen, in keinem einzigen Punkt dem Menschen auch nur einen Funken Ehre, weil dem Mensch genauso viel zusteht. Gott hat es gemacht. Ihn preisen sie für die Rettung, nicht sich selbst. Gott hat die Ägypter niedergestreckt, so wie er es angekündigt hat. Und das Volk ehrt und preist ihn jetzt dafür. Und gleichzeitig hat Gott sein Volk durch dieses Meer hindurchgeführt, so wie er es angekündigt hat. Und auch dafür loben und preisen sie ihn. Und Gott sagt genau das voraus. Er sagt genau das voraus, dass sie nichts tun werden, sondern er alles tun wird. Das haben wir letztens erst gesehen in Kapitel 14, Vers 13. Da heißt es, und Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute verschaffen wird. Die er euch heute verschaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr fortan nicht mehr sehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Und genau das ist passiert. Sie standen da und sie haben gesehen. Sie haben gesehen, die Rettung, die er verschaffen wird. Der Herr wird kämpfen und ihr werdet still sein. Das ist passiert. Sie haben nichts getan und Gott hat es getan. Das Volk sollte auf Gott achten, auf seine Rettung, die er wirken würde. Und jetzt sind die Ägypter vernichtet und sie werden sie nie wiedersehen, weil Gott es höchstpersönlich getan hat. Er hat für sein Volk gekämpft. Und jetzt sind sie sicher. Dieses Volk durfte also dastehen, still und den Herrn sehen und seine Rettung. Und jetzt, wo sie gerettet sind, jetzt können sie nicht mehr still sein. Wie soll ein Mensch, der gerettet ist, jetzt still sein und schweigen über dieses Wunder, das in ihm geschehen ist? Und nicht nur, dass es das ganze Volk betroffen hätte. Es wird so deutlich, dass das eine ganz persönliche Sache gewesen ist für jeden Einzelnen, der da singt. Weil Gott nicht einfach ein Gott ist, der ein Volk rettet. Gott nicht einfach der ist, der eine ganze Gruppe rettet. Sondern hier wird so deutlich, Gott hat jeden einzelnen Menschen, der dort dabei war, gerettet. Jeden einzelnen. Das lesen wir auch hier in diesen Versen. Dieser ist mein Gott und ich will ihn verherrlichen. Gott rettet nicht einfach ganze Familien oder ganze Völker einfach so, sondern er tut es ganz persönlich, jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen, der da glaubt, er muss gerettet werden. Wir laufen nicht einfach mit einer Gruppe und sind dann automatisch mit dabei. Wir laufen nicht einfach mit der Kinderstunde und der Jungschau und so weiter, bis wir dann einfach irgendwie dazugehören. Und auf einmal gerettet sind, weil die ganze Gruppe gerettet ist. So funktioniert das bei Gott nicht. Jeder einzelne Mensch muss erlöst werden von seinen eigenen Sünden. Jeder einzelne Mensch braucht ein Vertrauen, ein Glauben an Gott, um durch dieses Meer der Gnade durchgehen zu können. Und das gilt auch für die Kinder. Nur wenn die Eltern an Jesus glauben, heißt das noch lange nicht, dass die Kinder das auch tun. Nur weil dein Ehepartner vielleicht im Glauben ist und du selbst nicht, bedeutet das noch lange nicht, dass du deshalb bei Jesus sein könntest. Der Glaube, der muss in jedem Menschen persönlich stattfinden. Gläubige Menschen im Umfeld sind keine Sicherheit. Gott muss ganz persönlich dein Gott sein. Gott muss ganz persönlich dein eigener Gott sein. Wenn du Gott nicht dein eigener Gott nennen kannst, hast du diese Rettung wohl noch nicht erlangt. Was für ein Privileg ist es, wenn wir mit dem Volk Israel hier mitsingen können. Dieser ist mein Gott und ich will ihn verherrlichen. Dieser große und erhabene König und Schöpfer lässt es zu, unser persönlicher Gott zu werden und zu sein. Das ist so voller Gnade. Wenn wir diese Verse hier sehen, diese ersten 5 Verse, merken wir, wie viel Bewunderung da drin steckt. Das Volk Israel, es redet so begeistert von Gott selbst. Sie loben und sie preisen ihn und sie wiederholen immer wieder, was passiert ist. Sie sehen seine Größe, sie sehen seine Erhabenheit und sie nennen ihn, Gott ist ein Krieger. Gott ist ein Kriegsmann. Und wenn wir diese Zeilen so lesen, dann spüren wir wirklich diese Begeisterung, die sie haben über das, was Gott getan hat. Diese Begeisterung über ihre eigene Errettung. Sie bewundern Gott dafür, was er getan hat. Ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, wenn du an deine eigene Rettung denkst. Kannst du nachempfinden, wie das Volk Israel sich hier gefühlt haben muss? Ihre Freude, ihr Glück, ihre Dankbarkeit über die Rettung nachempfinden. Vielleicht hast du das auch eines Tages erlebt. Vielleicht war es genau dieser Moment, als du hier unten in diesem Taufbecken standest und aufgetaucht bist, du das gespürt hast, diese Begeisterung und diese Freude über die Rettung. Genauso hat sich das Volk gefühlt, als es durch dieses Meer hindurchgegangen ist. Mit dem Unterschied, sie sind trocken geblieben. Ich habe letztes Mal erwähnt, dass Paulus dieses Ereignis mit der Taufe vergleicht. Die Taufe als ein Symbol. So wie Israel dieses Symbol empfangen hat, durch dieses Meer hindurchgegangen zu sein und all das, was tötet, all das, was sie hindert, dort geblieben ist, dort versenkt wurde. Ihre Sünde, ihre Vergangenheit, all das hat Gott gerichtet. All das ist in diesem Meer drin geblieben. Und so geht es uns ähnlich. Wir tauchen ab in diesem Wasser und während wir aufstehen, symbolisiert das unsere Reinwaschung von unserer Sünde, unser neues Leben. Das Alte ist darin geblieben. Ist es nicht genau so, dass wir Gott anschließend umso mehr die Ehre geben wollten in unserem Leben? Erinnern sich nicht diese Menschen, die dort in diesem Taufbecken oder in irgendeinem See standen und das vor Menschen und vor Gott und vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bestätigt haben, durch ihre Taufe diese Rettung bestätigt haben? Erinnern sich nicht all diese Menschen genau daran, wie freudig dieses Ereignis war? Dass sie nichts mehr wollten, als Gott darin die Ehre zu geben? Waren das nicht Momente für uns, in denen wir Gott über alles danken wollten für unsere Rettung? Die Frage, die ich also stellen möchte, ist, wo ist diese Begeisterung jetzt? Wo ist diese große Dankbarkeit jetzt, die wir einst empfunden haben? Verspüren wir sie noch? Können wir sie zum Ausdruck bringen in unserem Gebetsleben, in unseren Gebeten, im Lobpreis? Wann hast du das letzte Mal so richtig bereitwillig und überfließend Gott Dank gesagt für deine Rettung? Nicht einfach nur mit Worten, sondern aus einem übersprudelnden Herzen. Halten wir es nicht manchmal vielleicht sogar als selbstverständlich, dass wir gerettet sind? Eine logische Rechnung. Ich bin in einer gläubigen Familie groß geworden. Ich bin in der Nähe einer Gemeinde groß geworden. Ist doch klar, dass ich irgendwann gerettet bin. Halten wir es vielleicht als selbstverständlich, dass unser Weg so gewesen sein muss? Ist es vielleicht irgendwann im Laufe des Lebens mit Jesus normal geworden, dass ich eben erlöst bin, dass ich zur Gemeinde gehöre? Vielleicht hören wir auf, Gott aus unserem tiefen Herzen zu danken für unsere Rettung, weil wir es als selbstverständlich sehen. Aber was hält uns davon ab? Was hält uns davon ab, ihn zu loben und zu preisen für die Rettung? In den Gottesdiensten, in lauten Gebeten auf die Predigt zu reagieren, ihm für die Rettung zu danken, zu Hause mit der Familie ihn anzubeten für die Rettung, im Hauskreis mit Glaubensgeschwistern, am Gebet mit Mittwochabend. Was hindert uns daran, diese Aufgabe und dieses Privileg wahrzunehmen und ernst zu nehmen, Gott anzubeten und ihn zu loben und zu preisen für die Rettung, die er in uns bewirkt? Das Volk macht es uns hier vor, mit ihrer Begeisterung, mit ihrer Sichtweise auf Gott, mit ihrem Zurückstellen von sich selbst, um Gott allein die Ehre zu geben dafür, was er selbst getan hat. Aber sie gehen weiter und sie danken auch vor allem für den Retter. Nicht nur für die Rettung allein, sondern für den Retter. Und es wird sehr deutlich in diesem Bibeltext, dass die Perspektive auf Gott verändert wird und persönlich wird. Die Distanz, sie wird abgebaut, indem jetzt persönlich gesprochen wird. Aus er und ihm wird jetzt ein Du. Die Richtung von diesem Loblied ändert sich etwas und sie konzentriert sich nicht nur darauf, was Gott getan hat, dass Gott gerettet hat, dass Gott diese Handlungen hatte, sondern es konzentriert sich noch viel mehr darauf, wie Gott ist und wer er ist. Sie danken nicht nur für die Rettung, sie danken für den, der sie gerettet hat. Und in diesem Abschnitt jetzt, Vers 6 bis 12, wird deutlich, dass das Wesen Gottes sehr stark zum Ausdruck gebracht wird. Seine Macht und seine Größe und seine Herrlichkeit und seine Hoheit und seine Zornesglut, seine Heiligkeit und seine Güte. Es geht hier also immer mehr auf einmal darum, wie Gott ist, als das, was er tut. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, aber warum ist es so wichtig? Du kannst sehen, was eine Person tut. Du kannst eine Person beobachten und du kannst das Handeln und das Wirken einer Person sehen. Aber wenn du eine Person beschreiben kannst, nicht nur vom Aussehen, sondern eine Person beschreiben kannst von ihrem Wesen, von ihrem Charakter, von den Eigenschaften, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass du eine Person über ihr Handeln hinaus kennst, dass du weißt, wie diese Person ist. Wenn du jemanden wirklich kennst, kannst du beschreiben, wie er ist. Die Erkenntnis also über den Charakter und über das Wesen einer Person zeigt deine Beziehung, die du zu dieser Person hast. Je tiefer und persönlicher diese Beziehung ist, desto mehr können wir auch beschreiben, wie diese Person ist. Wie sie sich verhält, wie sie reagiert, wie sie mit Dingen umgeht. Und so ist das auch mit Jesus. Je tiefer deine Beziehung zu deinem Retter ist, desto mehr kannst du ihn erkennen, wie er ist. Desto mehr kannst du ihn dafür anbeten, wie er ist. Je mehr wir Gott erkennen, geht es nicht nur darum, was Gott tut oder getan hat, sondern wir beginnen, ihn anzubeten dafür, wie er ist. Es ist also notwendig, dass wir nicht nur sehen, was Gott tut und getan hat, sondern dass wir ihn erkennen in seinem Wesen und anfangen, ihn dafür anzubeten und ihm zu danken. Die Frage, die wir uns also stellen, ist, wie entsteht diese wahre Dankbarkeit für eine Person? Und die Frage ist eigentlich viel schwerer zu beantworten, als es so nicht scheint. Die Eltern, ich habe es vorher erwähnt, kennen dieses Problem. Man will dem Kind diese Dankbarkeit beibringen, aber alles, was man ihm letztendlich beigebracht hat, ist, Danke zu sagen. Und Kinder sind da nicht wirklich dankbar, sondern sie sagen einfach die richtigen Dinge. Und wie soll es auch anders sein? Wenn ein Kind dann ein Geschenk bekommt, dann denken sich alle Eltern schon geheim, sag danke. Und wenn das Kind dann Danke gesagt hat, dann sind wir glücklich, dann sind wir zufrieden. Mein Kind hat diese Höflichkeitsform gelernt und dann sind alle irgendwie, dann passt es für alle einfach. Das Problem dabei ist, dass wir einem Kind eine äußerliche Höflichkeit anerziehen. eine äußerliche Höflichkeit, Danke für Geschenke oder Süßigkeiten zu sagen. Aber was wir nicht geschafft haben dadurch ist, einem Kind wahre Dankbarkeit ins Herz zu legen. Und ganz in ähnlicher Weise funktioniert das so oft in unserer eigenen Beziehung zu unserem Herrn und Erlöser. Wir haben gelernt, im Rahmen der Gemeinde, im Rahmen von unserem alltäglichen Leben, Danke zu sagen. Aber das ist nicht automatisch ein Spiegelbild dafür, dass wir es auch sind. Wir haben gelernt, in einem Leben von äußerlicher Gottesfurcht das Verhalten anzulegen. Wir haben es gelernt durch Lieder, wir haben es gelernt durch Gebete, wir haben es gelernt durch das Bibellesen und wir praktizieren es. Aber wir dürfen uns immer wieder fragen, habe ich ein dankbares Herz oder reicht es mir, Danke zu sagen? Haben wir ein dankbares Herz für unsere eigene Rettung, für unseren eigenen Retter? Das Volk Israels betet hier nicht nur Gott für die Rettung an, sondern, also nicht nur dafür, was er getan hat, sondern wie er ist für sein Wesen, für seine Eigenschaften. Wahre Dankbarkeit entsteht dort, wo du die Person hinter der Tat siehst und tiefe Dankbarkeit empfindest. Dankbarkeit, die weitergeht als eine Handlung, die sich auf diese Person bezieht. Und diese Frage ist viel wichtiger. Nicht nur, ob du siehst oder kennst, was Gott getan hat, sondern ob du ihn kennst in seinem Wesen. Als Jesus auf dieser Erde lebte und unterwegs war mit seinen Jüngern, da kreist diese Frage immer wieder in diesem engeren Kreis der Jünger, dass Jesus sagt, wer denken die Leute, dass ich bin? Und er stellt diese Frage. Und diese Frage, sie ist immer wieder präsent. Wer ist Jesus wirklich? Alle wollen es herausfinden. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Juden, die Menschen, sie kennen ihn aus den Jesus aus Nazareth. Aber wer ist er wirklich? Wer ist Jesus? Und Jesus stellt seinen Jüngern die Frage, was denken die Leute, wer ich bin? Und sie sagen, manche sagen Elia oder Johannes der Täufer, der auferstanden ist, oder sonst einer der Propheten. Diese Frage haben sich viele Menschen gestellt, wer ist Jesus? Und diese Frage, wer Jesus für dich ist, ist wahrscheinlich so entscheidend wie keine andere Frage. Jesus tat viele Dinge und er war vielen Menschen bekannt. Sie wussten, was er getan hat. Sie wussten, dass er Menschen geheilt hat. Sie wussten, dass er große Wunder getan hat. Sie wussten, dass er all diese Dinge tun konnte, aber das war nicht die Beschreibung, wer er wirklich war. Sie haben gesehen, was Jesus getan hat, aber sie konnten nicht beschreiben, wer er ist. Aber diejenigen, die ihn erkannt haben, die Antwort von Petrus, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes, das ist die Antwort des Glaubens. Das ist die Erkenntnis, wer Jesus wirklich war. Das ist der Glaube, der sich dahinter verbirgt, wer Jesus wirklich erkennen kann. Die Haltung diesem Jesus gegenüber von denen, die wahrhaft gläubig geworden sind, über ihre Rettung hindurch, hat alles verändert. Diese Sichtweise auf ihn hat alles verändert, weil sie ihn jetzt gesehen haben, weil sie ihn jetzt erkannt haben, weil sie gesehen und erkannt haben, wer dieser Jesus ist. Und das bewirkte in ihnen diesen Glauben, diese Gottesfurcht, diese Dankbarkeit. Wir haben es an diesem Meer gesehen, dass es diese beiden Facetten gibt. Der Retter ist auf beiden Seiten zu finden. Er kann retten und er kann verderben. Er kann gnädig sein und er kann vergelten. Er kann Leben schenken, aber er kann auch vernichten. Jesus ist beides. Er ist der Retter und er ist der Richter. Er ist Leben für die einen und für anderen der Tod. Er ist der retten kann und der verderben kann. Aber es reicht nicht zu wissen, dass Jesus Menschen retten kann. Es reicht nicht zu wissen, dass Jesus der Retter sein kann, wenn es für dich nicht ist. Die Frage, ob du diesen Retter kennst und ob du ihn deinen Retter nennst, diese Frage ist die entscheidendste Frage deines Lebens. Sie entscheidet über Leben und Tod, über Himmel und Hölle, über dein ewiges Leben. Betest du diesen Retter an? Hast du wahre Dankbarkeit für diesen Retter? Kann es sein, dass wir manchmal in unserem eigenen Leben müde geworden sind, diesem Retter zu danken, dankbar zu sein für diesen Retter? Kann es sein, dass wir Jesus manchmal darauf beschränken, was er getan hat und außer Acht lassen, wer er ist und wie er ist? Und während du einen inneren Blick auf dein eigenes Herz versuchst zu bekommen, während Gott zu dir spricht, kannst du dir die Frage stellen: Danke und anbete ich Gott, weil es eine Gewohnheit in meinem Leben ist oder weil ich ein dankbares Herz habe? Wir könnten zu dem Problem gelangen, dass unsere Beziehung zu Gott manchmal darauf beschränkt ist, was er tut oder tun kann. Der Dank und die Anbetung ist wohl der Teil unserer Beziehung in der Kommunikation zu Gott, die wir am ehesten vernachlässigen, der wir am ehesten wenig Zeit geben oder am wenigsten praktizieren. Wir bitten Gott gerne um Dinge, die er tun soll. Wir bitten Gott Dinge, die wir brauchen oder die er verändern soll. Wir bitten Gott oft um sein Handeln und sein Wirken, dass Gott irgendetwas tut. Das fällt uns gar nicht so schwer. Das ist der Teil, den wir lange behalten können in unserem Gebet, weil es etwas mit uns zu tun hat. Aber beim Dank und der Anbetung über die Rettung, über den Retter, geht es nur um ihn. Das hat erstmal gar nicht viel mit uns zu tun. Es geht nur um ihn, es kreist sich alles um ihn. Es geht darum, wer er ist und was er tut und dass wir ihn unseren Retter nennen dürfen. Und vielleicht kommen wir manchmal in unserem Leben genau an diesen Punkt, dass wir müde geworden sind, ihn genau dafür anzubeten. Dass wir an den Punkt gekommen sind, wo wir diese Dankbarkeit und die Anbetung ihm gegenüber auf eine Gewohnheit reduzieren. Aber so sollte es nicht sein. Ich will uns heute ermutigen, dass wir unsere Herzen neu ausrichten auf ihn. Ihn neu bitten, unsere Herzen zu entfachen mit wahrer Dankbarkeit, mit wahrem Glauben, mit Begeisterung für diesen Retter. Begeisterung, die aus unseren Herzen ausfließt. Ein Wohlgeruch für Gott, ein Wohlgeruch für unseren Retter, unseren König, der so wundervoll und so einzigartig gewirkt hat im Leben von vielen von uns, nicht wahr? Im Leben von vielen von uns. Wir können Lieder darüber singen. Wir können Geschichten erzählen über diesen Retter, wie wundervoll er ist. Aber vielleicht sind wir müde geworden, zu beschäftigt mit unseren eigenen Dingen. Es ist gut, wenn wir das in unserem Leben praktizieren. Es ist gut, wenn wir volle Herzen haben und das zum Ausdruck bringen möchten. Etwas, das wir auch lernen dürfen in unserem Leben, durch die persönliche Zeit mit ihm im Verborgenen, vielleicht durch ein Gebetsbuch, durch eine stille Zeit am Morgen, durch ein intensives Gebet, durch Zeiten des Nachdenkens. Da passiert sowas, da können wir das lernen. Aber auch durch tiefe Gemeinschaft mit Gläubigen, vielleicht durch einen Jugendkreis oder durch einen Hauskreis, vielleicht durch eine Gebetspartnerschaft, durch die Familie, durch die Familienandacht, durch das gemeinsame Reflektieren, was uns wichtig geworden ist, durch das gemeinsame Gebet, durch das Beten hier im Gottesdienst, das Singen hier im Gottesdienst, durch die Bibel- und Gebetsstunde. Wir haben viele Möglichkeiten, all das zu lernen und zu praktizieren und Gott darum zu bitten, dass er unsere Herzen entfacht und wir ihn neu als Retter sehen, ein Leben in Anbetung zu führen. Und eine neue, tiefe, ehrliche Dankbarkeit in uns zu empfinden. Es könnte der Gedanke entstehen, dass die Israeliten so etwas Großes erlebt haben. Und das haben sie auch. Immerhin hat Gott sich ihnen gezeigt durch Wunder, durch Plagen, dass es so mächtig ist, diese Trennung zwischen dem Volk Israel und dem Volk Ägypten zu tun. Sie haben erlebt, wie Gott die Erstgeburt getötet hat. Sie haben erlebt, wie Gott das Meer geteilt hat. Sie haben erlebt, wie die Ägypter nicht hindurchgekommen sind und sie vernichtet wurden. Und dann würden wir sagen, ja, das ist schon klar, dass sie so ein Lied hier singen. Das ist schon klar, dass da alle mitmachen und dass sie so dankbar sind. Aber ich bin so ganz gewöhnlich zum Glauben gekommen. Das ist so eine Standardgeschichte. Ich habe keine besondere Geschichte zu erzählen, vielleicht. Wie viele Zeugnisse hören wir immer wieder, die damit anfangen: Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden, und dann sagen wir schon, ah ja, dann ist ja klar, was passiert. Wir sollten nicht den Fehler machen, in unserer eigenen Bekehrung, in unserer eigenen Wiedergeburt, in unserer eigenen Errettung etwas Kleineres zu sehen, was beim Volk Israel hier passiert ist. Siehst es nämlich nicht. All das, was dort passiert ist, im tatsächlichen Sinn, ist in uns passiert. Gott hat auch dich und mich aus der Sklaverei herausbefreit, wenn wir im Glauben sind. Gott hat jeden Einzelnen, der erlöst wurde, aus der Sklaverei seiner eigenen Sünde herausführen müssen. Und das war gar nicht so leicht. Das war ein Kampf. Und Gott hat jeden Einzelnen, der glaubt, an dieses Meer der Verzweiflung zunächst hingeführt, indem wir an irgendeinem Punkt unserer eigenen Hoffnungslosigkeit waren, an irgendeinem Punkt der Verzweiflung, an dem wir uns wichtige Lebensfragen gestellt haben, in denen wir wirklich verzweifelt waren über unser eigenes Leben, unsere eigene Sünde. Und er hat auch dieses Meer der Verzweiflung geöffnet für uns, sodass es für uns zum Meer der Gnade geworden ist und wir hindurchgehen konnten. Uns die Augen geöffnet wurden für die Gnade, die wir in Jesus Christus haben können. Und auch unsere Last und unsere Sünde, als wir hindurchgegangen sind, hat in diesem Meer versenkt und liegt jetzt dort. Und wir sind neu gemacht und sind reingewaschen, sind durch den Tod hindurchgedrungen in das Leben hinein. Und auch Jesus, er musste für uns all das tun. Er musste für uns wegen deiner und wegen meiner Sünde Mensch werden. Er musste von den Menschen gehasst und abgelehnt und verachtet werden. Er musste von ihnen brutal getötet werden und von Gott getrennt sein, durch den Tod hindurchgehen, damit wir jetzt leben können. Er musste all das tun. Eine Bekehrung ist niemals langweilig, niemals gewöhnlich, niemals Standard. Es ist immer ein Wunder. Jede einzelne Bekehrungsgeschichte ist ein Wunder. Es ist immer Gnade. Es ist immer etwas Besonderes. Es ist immer ein Auferstehen aus den Toten. Wie können wir es wagen, uns einzureden, es sei normal oder es sei keine besondere Geschichte? Jede Geschichte der Errettung eines Menschen durch Gott selbst ist einzigartig und besonders und wundervoll. Eine Geschichte, die wir immer wieder erzählen sollten. Eine Geschichte, über die wir immer jeden Tag nachdenken sollten. Es ist immer ein Auszug aus Ägypten. Es ist immer das Hindurchlaufen durch das geteilte Meer. Und Gott ist würdig. Er ist würdig. Er allein ist würdig, in deinem Leben dafür angebetet zu werden, weil er der Retter ist. Und wir tun gut daran, die Größe dieser Rettung zu erkennen und ihn dafür zu preisen, ganz persönlich. Und ab Vers 13 wird dann deutlich, dass sie eine tiefe Dankbarkeit haben, die weitergeht, die für immer sein soll. Jetzt besingt also dieses Volk Gottes den Sieg, dass es immer mehr bekannt werden wird, dass die Rettung weitergeht, dass Gott sie führt und leitet. Und die Anbetung ist ein erster Schritt, in den sie aufzeigen, das wird bekannt werden. Die Menschen werden es hören und sie werden sich fürchten vor diesem Gott. Es wird allen Menschen bekannt werden und Gott wird uns führen hinein bis in dieses Land. Die Rettung ist also nicht nur ein Ereignis, das hinten liegt. Nicht nur ein Ereignis in unserer Vergangenheit irgendwo, sondern es beeinflusst unsere Gegenwart hier und jetzt. Wenn wir durch Jesus gerettet sind, sind wir an das andere Ufer angelangt. Und jetzt sind wir dort, an diesem neuen Ufer. Unsere Vergangenheit spielt gar keine Rolle mehr. Es geht nur noch um die Zukunft. Es geht nur noch um das Leben mit ihm, mit Gott. Aber ein Gläubiger, er bleibt nicht in dem Moment seiner Rettung in der Vergangenheit irgendwo stehen und dann ist es vorbei, sondern er lebt sein Leben in dieser Rettung Hand in Hand mit seinem Erlöser. Die Rettung ist nicht nur ein zurückliegendes Ereignis, es ist ein gegenwärtiger Zustand, in dem wir leben. Und das Volk ist sich hier sicher. Es ist sich sicher, dass Gott sie führen wird, dass er sie leiten wird. Und sie beten ihn dafür an. Gott, du hast uns gerettet und jetzt werden alle Menschen davon hören und du wirst uns weiterführen in dieses Land hinein. Und sie haben diese feste Zuversicht und dieses Vertrauen, dass Gott das tun wird. Und sie geben Zeugnis darüber ab, untereinander und füreinander. Und sie beten ihn an und sie danken ihm. Sie machen ihn groß und geben ihm die Ehre. Und auf diese Weise wird der Name immer bekannter werden, groß gemacht. Und alle sollen es hören. Sie wollen es nicht für sich behalten, sondern sie wollen es kundtun. Wir wollen es weitergeben. Schau, der Glaube ist keine Privatsache. Unser Glaubensleben an Jesus gehört nicht in irgendein Safe eingeschlossen, abgekapselt von anderen Menschen, dass wir irgendwas verstecken müssten vor ihnen. Es ist nicht wie ein Geschenk, das wir nicht auspacken wollen. Glaube ist keine Privatsache. Es ist ein Zeugnis. Es ist etwas, das sichtbar werden soll. Es ist etwas, das andere Menschen sehen sollen. Wenn wir also unsere Beziehung zu Jesus offen ausleben und andere Menschen dort hineinblicken können, dann sehen sie darin Jesus. Dann wird sein Name groß gemacht. Und wenn wir das tun, wenn wir unsere Beziehung zu Jesus öffnen, wenn wir Menschen hören lassen, wie wir ihn anbeten, wenn wir Menschen sehen lassen, wie wir mit Jesus leben, dann geben wir ihnen einen Einblick in unsere Errettung. Damit bezeugen wir Jesus. Das Volk stand an diesem Meer und hat Gott angebetet für ihre Rettung. Und sie singen dieses Lied gemeinsam und geben Gott die Ehre. Und etwas sehr Ähnliches wird in Offenbarung 15 beschrieben, etwas sehr Ähnliches, was passieren wird. Ich möchte die Verse vorlesen, die uns schon ausrichten, auch auf etwas, was kommen wird. In Offenbarung 15, Vers 2, da heißt es: Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder und das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Da stehen also diese Überwinder vor diesem Meer und singen dieses Lied Moses und des Lammes. Sie loben und preisen Gott. Und eigentlich dürfen wir wissen, wir sind genau dazu geschaffen. Das ist unsere Lebensbestimmung, Gott anzubeten. Dazu sind wir geschaffen und dazu sind wir gerettet, ihn anzubeten. Das ist der Grund unserer Rettung, ein Leben der Anbetung zu führen. Und das ist auch die Art, wie wir dann irgendwann die Ewigkeit zubringen werden. Wir werden diesem Lamm Lob singen. Wir werden ihm alle Ehre geben. Es wird dort keine andere Aufgabe geben, die so viel Aufmerksamkeit von uns mitnehmen wird. Es wird keine andere Aufgabe geben, die so einen Fokus haben wird. Ist dir das bewusst? Heute haben wir viele unterschiedliche Dinge zu tun. Vieles, das uns abhält, ein Leben der Anbetung zu führen. Aber so wird es nicht mehr sein. All das wird wegbrechen und was übrig bleibt, ist die Anbetung Gottes. Ihn anzubeten mit allen Gläubigen für immer und ewig. Dankbar sein für immer. Das ist das, was folgen wird. Was wir hier bereits so schön in diesem Text sehen, ist die Ansteckungsgefahr der Anbetung. Miriam und all die anderen Frauen, sie nehmen Instrumente in die Hand und sie singen und sie tanzen für Gott und sie ermutigen sich gegenseitig und fordern sich auf, Gott anzubeten und ihm zu singen. Wahre Anbetung, wahre Dankbarkeit ist ansteckend, ist etwas, was ins Leben anderer Leute überschwappen kann. Anbetung ist etwas, das wir voneinander abschauen können, wo wir uns gegenseitig ermutigen und vielleicht ermahnen und anspornen können, es ebenso zu tun. Und wir werden es tun, nicht nur teilweise in unserem Leben, sondern in alle Ewigkeit. In Ewigkeit werden wir diesen König anbeten. Und in Ewigkeit werden wir ihn groß machen für die Rettung und für den Retter. Und es gibt im Himmel keine bessere Aufgabe. Es gibt in der ganzen Ewigkeit keine schönere Aufgabe, die uns zuteil wird, als genau das zu tun, ihn anzubeten. Es wird nichts geben, das wir lieber tun, als ihn anzubeten. Es wird nie langweilig werden, ihn anzubeten. Es wird nie ausgeschöpft werden, ihn anzubeten. Wenn das die Ewigkeit ausmacht, wie viel mehr dürfen wir heute im Hier und Jetzt diese Aufgabe schon annehmen? Wenn wir das die ganze Ewigkeit tun werden, warum nicht heute damit anfangen? Warum nicht heute wieder neu eine Begeisterung in uns empfinden für diesen Retter, für diese Rettung? Ist das nicht eine Sache in unserem Alltag, die wir gerne und früh schon ablegen? Wenn wir einen vollen Tag haben, wenn wir viele Dinge zu tun haben, sind wir nicht dann geneigt, manchmal unser Gebet der Anbetung niederzulegen oder es zu reduzieren? Dann reicht es vielleicht noch für die Bitten des Tages. Aber die Anbetung kommt zu kurz. Oder wenn wir eine Zeit des Leidens haben, eine Zeit, die schwer für uns ist, fällt es uns dann nicht schwer, dankbar zu sein, Gott zu danken für die Rettung, die er uns gibt? Oder wenn es uns nicht gut geht und wir in einem emotionalen oder geistlichen Tief sind, fühlen uns wir dann nicht irgendwie unwürdig der Anbetung, geheuchelt, wenn wir es tun würden? Und dann lassen wir es lieber gleich ganz. Es gibt viele Dinge, die uns abhalten, viele Dinge, die es uns schwer machen, ihn anzubeten. Aber Paulus schreibt so gut in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, Dank sagt in allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Das ist der Wille Gottes in unserem Leben, für unser Leben, für alle Dinge dankbar zu sein. Wir sollen dankbar sein und ihm danken, zu jeder Zeit, in jedem Augenblick. Warum? Das ist Gottes Wille. Das ist das, was er möchte für dich und für mich. Und damit können wir auch andere anstecken. Wenn wir ein Leben der Anbetung führen und Menschen einen Einblick darin bekommen, dann werden sie angesteckt, das auch zu tun, ihn groß zu machen. Das ist ein wundervoller Aspekt. Martin Luther sagte einmal sehr treffend in einer Auslegung über diese Stelle, denn wo der Glaube recht ist, da kann das Herz nicht stille schweigen, sondern muss Gottlob singen und danken. Luther sagt also, dass der wahre, der rechte Glaube das Herz in Wallung und Stimmung Gott gegenüber bringt. Ein gläubiges, ein tiefes Herz kann nicht ruhig sein über die Rettung. Es kann nicht schweigen, es kann nicht aufhören, Gott zu singen und zu danken. Wie steht es also mit deinem Glauben? Kannst du schweigen? Fällt es dir leicht, über Gott zu schweigen, über deine Rettung, über deinen Retter? Und manchmal können wir das selbst erleben, einen schweigenden Glauben in uns zu haben. Aber dieser ist nicht recht, dieser ist nicht gut, dieser ist nicht gesund. Dann stimmt etwas in unserem Glaubensleben nicht. Dann müssen wir und dürfen das vor Gott bekennen. Dann dürfen wir zu ihm kommen und ihm zeigen, Gott, in letzter Zeit habe ich nicht angebetet. In letzter Zeit war ich nicht dankbar für meine Rettung. Wir dürfen ihn um Vergebung bitten und dieses Herz neu schaffen. Wir dürfen ihn bitten, unser Herz neu zu füllen mit diesem rechten Glauben, der nicht schweigen kann. Wenn wir lieber schweigen, als Gott Dank und Anbetung und Ehre zu geben, dann ist etwas nicht Rechtes in unserem Glauben. Möge Gott heute dieses Loblied des Volkes und diese Predigt gebrauchen, um uns neu in wahre Anbetung, in wahren Dank zu führen. Zum Schluss bleibt nur noch eine Frage übrig. Auf welcher Seite des Ufers stehst du? Das Volk befand sich vorher auf der Seite des Meeres, wo die Verlorenheit war, wo die Aussichtslosigkeit, wo die Verzweiflung da war. Und an diesem Punkt stehen viele Menschen heute noch. Sie stehen irgendwo vor ihrer Rettung, unerlöst. Sie sind vielleicht nah dran, sie stehen vielleicht schon vor diesem Meer, aber sie sind noch nicht hindurchgegangen. Sie wissen, dass die Verheißung und die Rettung da wartet, aber sie sind noch nicht hindurchgegangen. Sie hatten noch nicht den Glauben und das Vertrauen, damit sich dieses Meer für sie öffnet. Und so wie die Ägypter den Israeliten ein Ende machen wollten, so verfolgt uns der Tod, der uns holen will, der uns abholen will, der uns hindern will, durch dieses Meer der Gnade hindurchzugehen. Und vielleicht stehst du auf der Seite, aber du musst glauben und vertrauen. Und dieses Meer wird sich für dich öffnen und du kannst hindurchgehen, weil Jesus den Tod schon besiegt hat. Aber du stehst noch auf dieser Seite und kannst nicht anbeten, kannst nicht dankbar sein. Du kannst vielleicht die Lieder mitsingen und du kannst vielleicht Gebete sprechen, aber dein Herz ist nicht mit dem erfüllt. Aber dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden kann dieses Meer geöffnet werden und er kann hindurchgehen. Durch Jesus Christus, durch sein Blut empfangen wir die Rettung. Durch die Taufe erhalten wir diese Bestätigung des Glaubens und du darfst hindurchgehen, heute. Und wahre Rettung erfahren. Aber auf der anderen Seite des Ufers, einem anderen Ufer, stehen die Erlösten. Da stehen diejenigen, die hindurchgegangen sind, diejenigen, die gerettet und erlöst sind. Dort ist keine Verzweiflung mehr, keine Furcht. Dort ist Glaube, dort ist Dankbarkeit. Dort ist Frieden, dort ist Freude, dort ist Hoffnung, dort ist Trost. Und dort wird angebetet. Dort wird Gott groß gemacht. Schauen, es gibt keinen Menschen, der sich woanders befindet. Entweder stehst du auf der einen Seite des Ufers oder auf der anderen. Aber woanders kannst du nicht stehen. Entweder bist du auf der Seite der Verzweiflung, auf der Seite, wo du Gott nicht wirklich anbeten kannst. Oder du bist hindurchgegangen und auf der anderen Seite, wo du ihn anbeten kannst, wo du sein kannst, wo du Rettung erfahren kannst. In einer anderen Kategorie von Menschsein kannst du nicht sein und kann ich nicht sein. Mein Gebet und mein Wunsch ist, dass wir alle heute auf die Seite der Anbetung gelangen, dass wir alle neu dankbare und volle Herzen für Gott haben. Denn alle Gläubigen haben diesen Grund, Gott anzubeten, haben den Grund, ihn zu loben und ihn zu preisen, ihn groß zu machen. Lass uns beten, dass Gott heute neu diese Begeisterung in uns schafft. Wahre Dankbarkeit, wahre Freude, wahren Frieden ihm gegenüber zum Ausdruck zu bringen, der aus unserem Herzen kommt, und ihm die Ehre dafür. Amen. Lasst uns aufstehen, noch zu einer Gebetsgemeinschaft. Herr Jesus, wir wollen auf dich alleine schauen und du siehst alle unsere Herzen offen vor dir. Ich möchte beten, Herr, dass du sie heute ausfüllst mit Glauben und Dankbarkeit über unsere eigene Rettung, auf dich zu schauen, Herr, und dass du Menschen weiterhin durch dieses Meer der Gnade hindurchführst, Herr, in deine Herrschaft, in deine Gegenwart, in die Rettung, die du alleine schaffst. Amen.